23 buzzer people.
Are now in season 5. Presented by Freisinger Holding. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 5 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Freisinger Holding AG. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein vierter Gast in Season 5 ist Ronald Nemetz, Head of Equity Trading and Structuring bei der Erste Group. Lieber Ronald, herzlich willkommen bei mir im Studio.
Hallo Christian, danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr und wir hatten ein tolles Vorgespräch und alle Vorbereitung, die ich gemacht habe, schiebe ich ein bisschen nach hinten, weil es bei dir in der Schule ja schon leiwand losgegangen ist und das noch dazu in unserem gemeinsamen Bezirk Donaustadt aus dieser Zeit. Bitte um ein paar Worte dazu.
Ja, genau. Ja, richtig. Das war im 22. Bezirk und wir hatten einen sehr guten Betriebswirtschaftslehrer und wie du vielleicht weißt, dritte Klasse Hack wird immer das Thema Wertpapiere durchgegangen. Ja, bis dorthin war Schule für mich eher mühsam. Man hat sich halt so durchgewurschtelt. Wenn man mich gefragt hätte, was willst du später mal machen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ja. Mhm. Nach der dritten Klasse Hack war es sofort klar. Also das war von dem Zeitpunkt her das Thema Investieren, Aktien, Wiener Börse etc. etc. Also das war für mich so irgendwie der Gamechanger, ja, in meinem Leben.
Und das war die Lehrkraft, die ihr gehabt habt, besonders engagiert auch im Vergleich? Hast du einen Vergleich zu Nachbarklassen gehabt oder war das Frau, Mann?
Ja, das war ein Mann, ja. Aber ich kann einmal sagen, er hat wirklich den Stoff sehr gut rübergebracht. Mhm. Ja, er hat auch Beispiele aus der Welt gebracht und nicht nur stur den Text des Buches vorgelesen oder vorgetragen. Und ja, so wie es halt oft ist, mathematisch war für mich schon immer ein Vorteil. Also bei Mathematik oder Rechnungswesen hatte ich nie ein Problem. Und dementsprechend kam Betriebswirtschaft und Equities und der Kapitalmarkt natürlich sehr recht. Und ja, so startete quasi auch indirekt schon ein paar Jahre vor meinem beruflichen Werdegang de facto mein Thema, was ich dann später mal machen möchte.
Was ich nicht wusste, dass wir damals beide in Essling gewohnt haben, aber uns nicht gekannt haben, ist doch ein bisschen ein Altersunterschied da. Du bist ein paar Jahre jünger, aber eine lustige Geschichte, die sich auch aus dem Vorgespräch dann ergeben hat. Dein erster beruflicher Step, den du selbst auf LinkedIn eingetragen hast und den ich jetzt ablese, ist eine Station bei der Volksbank. Mitte der 90er Jahre, eine starke Phase der Wiener Börse damals mit der Voestalpine und so weiter, die IPO hat. Du warst Retail Sales and Strategy, lese ich da. Bitte um ein paar Worte dazu, wie dieser Berufseinstieg gelaufen ist damals und warum es diese Station wurde.
Ja, ich kam direkt vom Bundesheer und wie ich schon vorher erwähnt habe, ich wollte irgendwas mit Wertpapieren machen und habe dann eine Ausschreibung der Volksbank gesehen, wo sie für den Retail-Bereich einen Spezialisten gesucht haben, der wiederum nicht in der Filiale ist, sondern direkt im Headquarter. Und die Aufgabe von uns war, wenn Filialmitarbeiter der Volksbank auch in Vorarlberg, Tirol Kunden hatten, die Wertpapierwünsche hatten, ja, kamen sie dann bei uns in Wien in der Zentrale durch. Mhm. Und so wie du richtig vorher erwähnt hast, das Highlight für mich, ich glaube 3 Monate nachdem ich begonnen habe, war das IPO der Voest.
Das war jetzt geraten, ja.
Ja, es trifft sich gut. Damals natürlich sehr viel Zettelwerk, du kannst dir das gut vorstellen.
VA Stahl,
ja. Jeder wollte die Aktie haben. Jede Sekunde haben die Telefone geläutet, wir sind mit Zetteln dort gesessen und haben von jeder Filiale die Orders entgegengenommen. Und ja, es war ein richtiges Highlight zu Beginn meiner Karriere.
Eine Frage habe ich noch, weil Spezialist, wenn man einsteigt in den Job, hast du da Ausbildung gehabt oder wurdest du intern zum Spezialisten ausgebildet bei der Bank?
Soweit ich weiß, gab es 3 Wertpapierkurse, die Volksbank angeboten hat. Mhm. Ja. Durch mein Interesse schon zuvor an den Wertpapieren
waren die easy, ne?
War es eigentlich nur eine Frage der Zeit, von ein paar Monaten, wo dann das Wissen so stark war, indem ich dann eigentlich alle Fragen vom Filialmitarbeiter gut beantworten konnte. Ja. Aber du hast recht, am Anfang war es natürlich ein bisschen schwer, ja. Aber man ist gut reingekommen und es war auch der richtige Berufseinstieg aus meiner Sicht, weil man sehr viel über den Kapitalmarkt gelernt hat, angefangen von Aktien über Anleihen, Partizipationsscheine, glaube ich, gab es auf die Volksbank noch. Und ja, es war einfach eine sehr breite Fächerung. Ja,
auch auf die erste, die Länderbank, das war damals ein beliebtes Vehikel für die Banken, Partizipationsscheine zu begeben. Ich muss mich bei der Stelle auch bedanken, glaube ich, jetzt schon zum 10. Mal in der Podcast-Reihe bei deinem jetzigen Arbeitgeber, bei meinem damaligen Arbeitgeber, bei der Erste, für tolle Ausbildung auch, die man im Wertpapierbereich genießen durfte. Das war intensiv und super. Und genau, Detail, Ende. Du bist dann gewechselt zu einem Team aus heutigen Legenden, sage ich mal, schon im Jahr 1996. Da ist auch viel passiert. Du bist zum Team Michael Spies, Willi Seleder gestoßen. Die waren damals bei der Raiffeisen Zentrobank. Und da ist auch ein neues Handelssystem eingeführt worden. Und da warst du einer der ersten Mitarbeiter dann in dieser Truppe, oder?
Ja, das ist korrekt. Vielleicht noch einen kurzen Abschnitt zurück zur Volksbank.
Gerne.
Mir war dann nach einem halben Jahr schon klar, das wird's nicht lang bleiben, der Retail-Bereich. Ich wollte unbedingt in den Handel und damals hat die Wiener Börse Ausbildungsseminare für den Kassamarkt und den Terminmarkt angeboten. Mhm. Die habe ich dann in meiner Freizeit, in meinem Urlaub mit Selbstbezahlen gemacht, habe sie durchgeführt und nachdem ich dann die ÖTOP-Ausbildung und die Kassamarkt-Ausbildung fertiggestellt habe, habe ich mich bei diversen Banken beworben und ja, eine davon, die mich haben wollte, war das kleine Team damals der Zentrobank.
Mhm. War noch gar nicht Raiffeisen Zentrobank,
das oder? War noch nicht Raiffeisen Zentrobank, genau, das ja. War damals noch die Zentro,
richtig. Genau, mit dem Kürzel Zenbat immer noch gewesen, in etlichen Börsefiles heute noch, ja.
Ja. Und ja, das Team damals, wie ich dazugestoßen bin, Willi Zeleder, Michael Spies, Robert Wagner,
ja.
Das war wirklich eine kleine Einheit und ja, ein Jahr später kam dann auch noch die Heike Abter 1997 zu uns dazu und so wuchs das Ganze langsam.
So würdet ihr dann zu dem Team eigentlich, kann man sagen, einem der Handelsteams gemeinsam mit der ersten, die es in Österreich da gegeben hat. Ja. Equos, du hast mir es im Vorgespräch erzählt. Du bist quasi mit Equos gekommen, was natürlich ein Zufall ist. Ein elektronisches Handelssystem. Wie sehr ärgert es dich, dass du nicht rufen durftest im historischen Gebäude, wie man es in den Filmen sieht?
Wäre nett gewesen. Auf der anderen Seite habe ich das Rufen noch in der Volksbank mitbekommen. Wir haben so einen Lautsprecher gehabt, mitten am Desk. Ja. Mhm. Und jedes Mal, wenn dann sein Saal einen Kurs gebildet hat, hast du dementsprechend den Ausruf gehört. Dass ich nicht direkt vor Ort war, okay, aber es stört mich jetzt nicht dramatisch. Ja.
Also in deiner Zeit bei der Zentrobank, sage ich mal, RCB dann später, ist ja einiges reingefallen. Also das neue Handelssystem, dann Xetra, dann Millennium, dann 9-11, bitte ein paar Memories dazu. Und natürlich der neue Markt und seine ganzen Facetten.
Ja, Equos war innovativ, ja, zur damaligen Zeit ein automatisiertes, wobei automatisiert muss man jetzt wieder korrigieren. Es war das erste System, wo man Quoten manuell einstellen konnte und mit diversen Buttons dann freigeben konnte. Es gab auch auf der Derivate-Seite, ich glaube, das sogenannte PETS-System, wo manuell Optionspreise abgedatet worden sind. Ja, auch wenn man sich das heute vorstellt, es geht eigentlich gar nicht mehr, dass man manuell Optionspreise adaptiert. Und wie du vorher richtig erwähnt hast, gab es dann auch wiederum die Ablöse von dem System relativ schnell. Die Wiener Börse hat sich 1999 dafür entschieden, dem deutschen Xetra-System, der Xetra-Software zu folgen. Und das BETS wurde dann eben nach 3 Jahren dann abgelöst durch Xetra.
Mhm. 9-11, irgendeine Memory?
Ja, Handelssaal, Bildschirme vor uns, ober uns ein Fernseher und auf einmal Breaking News. Ja.
Ja.
Wie geht man damit um? Also erstens einmal natürlich sofort auf seine Positionen geschaut, die Aktien haben wie verrückt gespielt. Versicherungsunternehmen waren sofort in Volatilitätsunterbrechungen. Das ist dann, wenn gewisse Levels erreicht werden, werden die Aktien für einige Minuten vom Handel suspendiert und werden dann später wieder aufgemacht. war eine ja, schreckliche Zeit für die gesamte Welt und auch für die Aktienmärkte hat das natürlich nichts Gutes bedeutet. Man hätte vielleicht in Europa sich erwartet, dass der Trend nach unten irgendwann einmal sich dreht, aber es waren so viele Mittelabflüsse in der gesamten Welt. Und wie du wahrscheinlich weißt, haben sich die Amerikaner entschieden, ich denke, glaube ich, damals für eine Woche ihren Kapitalmarkt zuzusperren. Ja. Das heißt, du hast eine Woche nicht in Amerika handeln können, weder kaufen noch verkaufen. Und da es doch auf der gesamten Welt Kapitalrückflüsse gab, ja, sind diese Rückflüsse natürlich dann in Europa aufgelöst worden. Was bedeutet hat, dass der gesamte Markt für die eine Woche in Europa jeden Tag wiederum um einige Prozent gefallen ist. Ja. Und erst als die Amerikaner wieder aufgesperrt haben, eine Woche danach, gab es dann wieder steigende Kurse. Auch in Amerika.
Wie international war das Handelsgeschehen in Österreich als Österreicher, als Derivativexperte einer österreichischen Großbank damals eigentlich schon?
Der Fokus sowohl in der Raiffeisen Zentralbank als auch in der ersten jetzt ist natürlich klassischerweise das Osteuropa-Geschäft, Österreich und Osteuropa, das sind unsere Steckenpferde, für die stehen wir. Deutschland läuft natürlich immer mit als sogenannter großer Bruder, ja, ja. Also zu Themen wie BASF, Allianz, wie sie alle heißen. Ja, da würde ich einmal sagen, endet 95% der Geschäftstätigkeit. Natürlich gibt es Portfoliooptimierungen, die darüber weiter hinausgehen. Wir haben uns aber weder in der Raiffeisen Zentralbank noch in der ersten jetzt verstanden, dass wir jetzt irgendwie groß ein amerikanischer Player wären oder in Frankreich oder in Spanien tätig. Wir sind dort zu Hause, wo unsere Landkarte ist und dementsprechend so in der ersten jetzt in Österreich und Osteuropa.
Insofern haben wir alle Ende der 90er Jahre mit diesen neuen Märkten, wo wir einen nicht so großartig mitgespielt haben als Österreicher, wo sich die Musik in Deutschland kurzfristig abgespielt hat und in Brüssel aus europäischer Sicht. Hat das damals Geschäft gekostet für so eine Brick-and-Mortar-Börse und deren Spezialisten in Österreich oder habt ihr da auch irgendeinen Zugang gehabt und da Market-Making betrieben oder ähnliches?
Meinst du jetzt die Outperformance der Nasdaq?
Ja, ich meine zum Beispiel den neuen Markt. Habt ihr da als Handelshaus irgendwie mitgemischt?
Ja, neuer Markt war klassisch ein Ableger des deutschen Marktes. Neben dem DAX hat es den NEMAX gegeben.
Genau.
Und ja, da gab es auch einige nette Facetten, dass du zum Beispiel in gewissen Bullenzeiten dann kein Offer mehr im Markt drinnen war. Ja. Das heißt, du hast Aktien gesehen, die normalerweise vom Orderbuch sowohl links als auch rechts, Kaufseite und Verkaufseite voll war. Ja. Und in den Zeiten des Booms, kurz vor der, sage ich einmal, Wende, gab es dann auf einmal Aktien, die kein Offer mehr hatten. Also es war keiner mehr bereit, im Markt Aktien zu verkaufen. Es war schon krass. Also die Überwertung war echt exorbitant.
Absolut. Und jetzt kommen wir, wie gesagt, in die Nullerjahre und da ist der Wechsel im Jahr 2004 zur ersten erfolgt. Du warst Head Equities and Derivatives zunächst und dann in der erste, dann wurde die Group irgendwie draus. Ja, wie war der Wechsel damals 2004 in der Boomzeit eigentlich vom Wiener Markt? Wir haben uns damals auch kennengelernt, glaube ich. Ich habe den Stefan Dörfler, den heutigen Erste Bank Österreich Vorstand und dich da kennengelernt beim Besuch damals, glaube ich, über den Günter Atten aus dem Research hat er uns vorgestellt und so weiter. Wir waren dann auch in Marathonstaffeln gemeinsam, dass du ein großer Sportler bist. Erwähnen wir zum Schluss noch kurz. Ja, wie ist das dann losgegangen in der ersten und ja, bitte eigene Worte dazu.
Ja, Christian, wie du richtig erwähnt hast, zwischen 2003 und 2007 ist der österreichische Markt um 500% gestiegen, von 1000 auf 5000. War so ein bisschen der Gegentrend zu der Nasdaq-Geschichte, die sich bis 2000 abgespielt hat. Nasdaq hat in der Zeit, wo Österreich und Osteuropa geboomt hat, eigentlich ja nur 100% zugelegt. Das war eigentlich die schwächste Performance, die der Nasdaq in 4-5 Jahren hingelegt hat. Auch der DAX hat sich nur verdreifacht. Insofern waren das die Goldzeiten für Osteuropa, was sich aber dementsprechend nach 2008 dann auch wiederum gedreht hat.
Ja, und 2008 ist er in der erste in der Struktur die Holding dann gemacht worden. Das heißt, für dich hat es dann einen anderen Titel im Job gegeben. Du warst dann, wenn ich es richtig verstehe, Head of Equity Trading and Structured Product oder Structuring oder wie man das nennt.
Na, das Structuring, Christian, ist ja später dazugekommen. Okay. Am Anfang war es Head Group Equity Trading.
Okay.
Dementsprechend die Verantwortlichkeiten waren davor auf den österreichischen Markt gelegt. Und mit der Group-Funktion sind dann Kollegen dazugekommen, für die wir auch in Österreich mitverantwortlich waren, in Ungarn, in Tschechien, in Polen und in Rumänien.
Okay. Ich komme jetzt in diesem Podcast noch mehrfach zum Zertifikatemarkt in Österreich auch dazu, weil zuletzt in meinem Zertifikate-Podcast war die Brigitte Dudli, die fürs ZFA gearbeitet hat, zu Gast. Und da ist uns beiden nicht eingefallen, welcher sportliche junge Mann da der erste Entsandte, der erste Group in den Vorstand des Zertifikate Austria Forum, also des ZFA war. Und ich habe auch, ja, um Gottes Willen, war das ein Schaufler oder was auch immer oder Dings, ne? Nein, das warst du. Und ich habe dich irgendwie immer so sehr in die Market Maker und Händlerschiene getan, dass ich das verdrängt habe, dass du auch im Zertifikateforum Austria im Vorstand warst, und zwar von 2006 bis 2008. Und jetzt bin ich schon wieder ruhig und bitte dich, wieso hat die erste damals dich entsandt? Was war deine Rolle im Zertifikategeschäft damals im Institut?
Ja, also wie ich 2004 zur Erste Bank gewechselt bin, hatten wir in der Erste Anbindungen an Xetra Wien, Xetra Frankfurt und die damalige Ötop. Das war die Vorgeschichte zur Eurex. Ja. Und wir haben dann langsam angefangen, unseren Vertriebskanal zu erweitern. Wir haben dann die direkte Börseanbindung auch an die Eurex gewählt, auch an die EuVAX, das ist die Stuttgarter Börse, wo sehr, sehr viele Zertifikate gehandelt werden, die größte Zertifikatebörse in Deutschland. Und ja, damit ergab sich das gut, dass eines Tages mich, ich glaube, der Fritz Strobel von der ÖFAG angerufen hat und gemeint hat, du musst unbedingt an Bord sein, wir machen jetzt einen Zertifikateforum Österreich und wir brauchen die Erste auch mit dabei. War super, die 3 Jahre waren sehr gut, aber wie du richtig schon erwähnt hast, gut, dass du mich in die Händlerecke stellst und nicht in die Sales-Ecke. Also wir hatten einige nette Termine, wo es dann um farbliche Abstimmungen der Homepage gegangen ist, wo ich natürlich aus meiner Händlersicht ja nicht ganz passend war. Aber es waren trotzdem sehr, sehr gute Jahre und vor allem auch fürs Zertifikategeschäft in Österreich war es sehr wichtig, auch einen Verband zu haben, ja, so wie es die Deutschen schon einige Jahre davor hatten, auf breiter Ebene das Thema der Zertifikate in der Öffentlichkeit, aber auch bei Journalisten kundzutun, die Vor- und die Nachteile von Zertifikate dementsprechend auch zu erklären.
Jetzt nicht im Vorgespräch besprochen, dementsprechend auch eine Risikofrage natürlich. Wie viele Schirme hast du so und ist das Bloomberg und Co.? Wo schaust du da so rein, wenn du reinschaust?
Also wenn wir über Schirme reden, ist natürlich immer die Frage, wie groß ist der Bildschirm heutzutage. Ja, er kann und klein gebogen, sein, er kann groß sein, er kann gebogen sein. Also grundsätzlich haben wir 4 sehr große Schirme vor uns. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, welche Größe die haben, aber ausreichend. Ja, wovon 2 Schirme prinzipiell für Informationssysteme verwendet werden. Kann Reuters sein, kann Bloomberg sein oder eben auch das Web heutzutage. Und 2 Bildschirme werden grundsätzlich für die diversesten Handelsaktivitäten an den diversesten Börsen genutzt.
Okay, das musste ich jetzt einfach machen, diesen Zwischenstep. Okay, also wir kommen dann eh noch zu Zertifikaten und auch diese Unterschiede zwischen Produktstrukturierung und Sales dann und alles Mögliche, wie das einfach in der Kette dann läuft. Ja, am 9.8.2008 ist die Holding gewesen und kurz danach ist Lehman gekommen. Auch da bitte Memories zu diesem Mega-Ding, das in unser aller Leben gehittet ist.
Wenn man mich damals 2008 gefragt hätte, ob die Volatilität jemals stärker, extremer sein könnte, ich hätte wahrscheinlich geantwortet, nein. Ja. Wie sich dann herausgestellt hat, 2020, ja, gab es ebenfalls eine Kursbewegung, die noch einmal deutlich schneller war.
Der März,
März 2020, richtig, wo wir innerhalb von, glaube ich, 10 Handelstagen ca. 40% der Marktkapitalisierung auf der gesamten Welt verloren haben. Insofern lernt man daraus. Ja? Also alles das, was einem 2008, 2009 als Krise und sehr hohe Volatilität vorgekommen ist, war dann 2018, 20, 22, muss man natürlich auch erwähnen, alles andere als neu. Ja. Für neue Kollegen, die tun sich natürlich schwer mit den abrupten höheren Volatilitäten. Aber wenn du einige Krisen schon hinter dir hast, dann funktioniert das einfach einfacher. Man bleibt ruhiger, man bleibt gefasst und trifft Entscheidungen, indem man sich vorher einige Sekunden zurücklegt und ein bisschen mehr überlegt als vielleicht junge Kollegen.
Mit der Erfahrung aus 2001, 9/11, als die Amerikaner zugesperrt haben, wie du gesagt hast, war es richtig, nicht zuzusperren in diesen anderen Verwerfungen, die du geschildert hast, auch den Jungen?
Definitiv. Also
wird sich der Christoph Boschan freuen.
Zusperren ist echt wahrscheinlich das Letzte, was man auf einer Tabelle anschauen sollte. Der Markt ist der Markt.
Temporell ja. Natürlich, nicht generell
zusperren. Aber auch temporär. Also wir hatten da ein paar Aussetzungen von einer halben Stunde, Stunde mal auch in Wien. Die sind auch nicht sehr gut angekommen im Markt. Und grundsätzlich, das hat man auch am amerikanischen Beispiel gesehen, auch wenn der Kursrutsch nicht jetzt passiert, wenn man zusperrt, dann passiert er später. Ja. Also man hilft sich damit überhaupt nicht. Und ein offener Kapitalmarkt ist einfach viel wichtiger, weil er Transparenz schafft, auch wenn es manchmal wehtut. Aber so ist die Situation.
Jetzt nutze ich noch eine Gelegenheit. Ein Auswuchs, sage ich mal, diverserster brutaler Abstürze war auch das Leerverkaufsverbot bei einigen Aktien aus dem Banken- und Versicherungssektor. Wie geht man da? Ist das ein Riesenthema im Handel, nehme ich an, oder?
Ja, ist es. Wobei die bessere Alternative, Christian, das jetzt zu beschreiben, da gehe ich ein paar Jahre weiter Richtung Wirecard.
Okay.
Ich glaube, hier sieht man, dass auch aus regulatorischer Sicht man wirklich alles Mögliche vorher probieren sollte, um solche Leerverkaufsverbote nicht einzuführen. Ja. Was nicht alles schief gegangen ist, hat man eben bei Wirecard gesehen. Ja. Es gab Aktivisten, die schon Jahre zuvor diese Wirecard-Krise heranrauschen haben sehen, aber leider waren die Börse und die Aufsicht genau anderer Meinung und dementsprechend hier auch genauso wie das Offenhalten der Börse selbst halte ich nichts davon, eine Leerverkaufsbeschränkung einzuführen.
Ja, das gibt es die noch eigentlich? Die sind ausgelaufen, oder? Schon länger, oder?
Also die Leerverkaufsverordnung, die damals implementiert worden ist, ist ausgelaufen, aber dementsprechend hat trotzdem jeder Regulator das Recht, innerhalb von kurzer Zeit eine neue Leerverkaufsbeschränkung wieder einzuführen.
Wunderbar. Jetzt ist dein Bereich, wenn ich es richtig verstanden habe, auch im Bereich Securities in der erste Group angesiedelt. Da geht es um Bonds und um Aktien, also nicht um die Sicherheit des Unternehmens, die Leute im Blau, die aufpassen, dass nichts passiert, also Security in Bonds und Aktien. Wie teilt sich das bei dir auf? Was ist dein Job dabei? Market Making und so weiter und so fort, bitte.
Ja, fangen wir mal auf der Market-Making-Seite an. Wir betreuen in Österreich und in einigen osteuropäischen Ländern Aktien von Emittenten, wo wir die Market-Making-Funktion in Aktien, aber auch in derivaten Produkten, in Optionen und Futures ausüben. In Österreich, glaube ich, gibt es insgesamt knappe 40 Prime-Market-Titel und wir sind, glaube ich, in 38 von 40 Titeln sind wir Market-Maker offiziell, richtig.
Also momentan sind es genau 40. Weil ja die RMI-Magnesita wieder dazugekommen ist. Bei 2 von 40 ist es schwer zu handeln. Du brauchst jetzt keinen Namen nennen. Da ist der Markt einfach schwierig, oder? Nehme ich an. Deswegen macht man die nicht. Wird außerhalb des ATX sein, nehme ich an.
Ist außerhalb des ATX, richtig. Ja. Also 20 ATX-Titeln, da sind wir natürlich Market Maker. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, sage ich immer. Ja. Grundsätzlich gab es schon Jahre, wo wir in allen 40 Titeln im Prime auch Market Maker waren. Aktuell sind es 38, aber es kann ja wieder mal 40 werden.
Jetzt hat er die Wiener Börse im Vorjahr umgestellt von Specialist auf Best Bid and Offer. Ist das für euch ein Thema, sich das anzuschauen? Das ist ja momentan in London an Hand, die haben aber ganz einen anderen Zugang und eine ganz andere Philosophie, wie man Market Making betreibt.
Korrekt, ja. Also hier muss man eindeutig sagen, dass die Banken, die hier den algorithmischen Handel forcieren, die das Best Bid Offer für eine gewisse Zeit am Tag ausüben kann, solche IT-Kapazundas und auch automatische Handelssysteme haben, die wir in Österreich einfach nicht haben und auch nicht haben wollen. Also wir sehen uns jetzt nicht als Algorithmic Trader, der nur die Maschinen laufen lässt, sondern bei uns sind immer noch Menschen zugange. Und dieses Best Bid Offer wird im Moment von uns nicht angeboten.
Und wie ist die Koexistenz mit Algo-Tradern zwischen so Leuten wie euch und den Raiffeisen-Leuten, die das klassische Market-Making betreiben?
Sehr gut.
Mhm. Im Orderbuch meine ich mal. Ich denke, oder tauscht man sich auch so aus? Kennt man sich da mit den Londoner Guys oder
Also Girls? Du kennst das gar nicht. Also der Markt ist so anonym, dass du nicht weißt, wer jetzt auf der Gegenseite im Bid oder auf der Offerseite steht. Es ist zwar in gewissen Phasen schwierig, wenn du versuchst, Aktien zu kaufen und du merkst jedes Mal, wenn du Aktien auf die Bid-Seite hineinstellst, stellt sich jemand in der Millisekunde vor dich, ja. Aber wir haben damit gelernt, umzugehen. Ja. Also das ist jetzt nichts Neues. Es war natürlich neu, wie sich die Algos entwickelt haben, der algorithmische Handel. Aber mittlerweile lebt man sehr gut miteinander, auch wenn wir natürlich im täglichen Handel nicht wissen, wer auf der Gegenseite zugange ist.
Jetzt ist Security-Bereich Bonds und Aktien. Wir haben über die Aktien gesprochen, über die großen Verwerfungen der letzten zwei Jahrzehnte. Das ist erwähnt worden. Bei den Bonds hat es auch so ein bisschen was gegeben, was ein bisschen unüblich war im letzten Jahr. Du hast ein paar Zahlen und Jahreszahlen auch mitgenommen, was das Vorjahr im Bond-Bereich, wir wissen es, es war fürchterlich, aber spannend wie fürchterlich, vielleicht kurz in eigenen Worten von dir.
Ja. Ja, die Volatilität, die letztes Jahr auf dem Bondmarkt vorgeherrscht hat, war eine noch nie dagewesene Volatilität seit Jahrzehnten. Mhm. Normalerweise ist die Equity-Volatilität immer deutlich höher als die Zinsvolatilität. Und wir haben letztes Jahr schon gemerkt, dass in einigen Phasen, wie von der Nullzinspolitik abgegangen worden ist, auf der Zinsseite dann auf einmal Volatilitäten da waren, die einfach jahrzehntelang nicht mehr da waren.
Und das ist das viertschwächste Jahr seit 100 Jahren, glaube ich, ne?
Na, auf einer 60-40 Betrachtung, ja. Okay, also wenn du ein Portfolio nimmst mit 60% Bonds und 40% Aktien, dann war das Jahr 2022 das drittschlechteste Jahr seit einem Jahrhundert. Mhm. Es gab 1931, 1938 und das berühmte Jahr 2008. Ja. Wo wir noch ein wenig schlechter abgeschnitten haben, aber das typisch 60-40 Portfolio, 60% Bonds und 40% Aktien, haben letztes Jahr 18% verloren.
Was man zum Beispiel im Private Banking auch gerne einsetzt, sowas, ne?
Definitiv, was auch prinzipiell okay ist. Du brauchst eine gewisse Risikostreuung, Christian, und je breiter dein Portfolio aufgestellt ist, umso besser. Und ich glaube, Diversifizierung kann nicht schaden. Alles auf eine Karte zu setzen, ist gerade im Veranlagungsbereich niemals gut.
Du hast im Gespräch jetzt schon erwähnt, dass du die Ausbildung gemacht hast, nicht nur für den Kassamarkt, sondern auch für den Terminmarkt. Die ÖTOP hast du erwähnt, die ist in Österreich jetzt nicht mehr im Angebot, schon seit 10 Jahren circa jetzt mal, und ist im Geschäft der Eurex dabei. Und wenn jetzt an der Eurex ein österreichbezogenes Volumen passiert, ist das auch ein Job für dich?
Ja, definitiv. Ist in meiner Gruppe ein Job. Man kann sich das so vorstellen, es gibt Angebot und Nachfrage für Futures und Optionen. Mhm. Futures auf den ATX und Optionen meist auf Single-Stock-Ebene. Mhm. Und natürlich sind wir auch eine Adresse, die von den globalen Brokern gefragt wird, ob wir Interesse haben, Kundenbedarf, den es in London gibt, zu bedienen. Sprich, es sucht jemand 1000 Kontrakte von einer Option auf die OMV, mhm, und dann fragen die Broker halt im Markt, zu welchem Preis wir die Option verkaufen würden.
Und ihr macht auch den Hedge mit Aktien und so weiter. Das ist klassisches Geschäft eigentlich.
Ja, genau. Also auf der Optionsseite geht es jetzt nicht primär um den Preis, sondern eigentlich um die Volatilität. Ja. Das heißt, du schaust dir an, wie hoch ist die implizite Volatilität, die du mit dem Trade kaufen oder verkaufen würdest. Hast natürlich im Hinterkopf, was gibt's für eine realisierte Volatilität der Vergangenheit, was schätzt du als implizite Volatilität in der Zukunft, mhm, und je nachdem, wie du die Volatilität einschätzt, kaufst du eine günstige Volatilität oder verkaufst eine teure Volatilität.
Spannend, spannend. Ich habe in den ersten Jahren nach Abwandern des Ötops-Geschäfts an die Eurex noch ein bisschen hingeschaut. Das ist dann immer weniger geworden vom Volumen her, dann habe ich gar nicht mehr hingeschaut. Tut sich da überhaupt noch was? Beziehungsweise wie ist das in der Zeitreihe jetzt in den Shaky-Börsen 2020 oder 2022? Hat sich da mehr getan kontraktseitig? Ich habe es überhaupt keine Ahnung, bin völlig blank.
Man kann es, glaube ich, teilen. Auf der Retail-Seite ist das Geschäft deutlich zurückgegangen. Ja. Hängt auch damit zusammen, dass die wenigsten Banken nach MiFID aktiv anbieten, dass jemand an der Eurex handeln kann. Da so, geht's auch.
Margin-Themen.
Margin-Themen, so richtig, ja. Also Retail ist leider, sage ich mal, fast nicht vorhanden.
Ja.
Auf der Insti-Seite, auf der Institutional-Seite gibt's immer wieder Anfragen, ja. Mhm. Die sind natürlich dann dementsprechend deutlich größer im Volumen als die Retail-Size, ja. Mhm. Sind aber dann sehr ausgewählt, was Underlyings anbelangt. Also man kann jetzt nicht sagen, alle ATX20-Titel haben dieselbe Nachfrage nach Optionalität. Ja, das richtet sich natürlich einerseits aufgrund der Marktkapitalisierung. Je größer die Marktkapitalisierung, umso wichtiger ist der Optionsmarkt auch als Hedge-Instrument für Fonds oder institutionelle Anleger. Und manchmal, so wie es in Wien ja auch üblich ist, werden halt Themen gespielt. Ja?
Ja.
Aber das weißt du, glaube ich, besser als ich.
Naja, also ich bin total dankbar, dass ich in dem Podcast jetzt so viel aktuell wieder nachholen kann von dem, was ich eigentlich säumig war, weil der Kontakt zu Eurex ist auch journalistisch nicht so leicht gewesen, sage ich jetzt mal, wie das an der ÖTOP natürlich der Fall war, die man von Start 1991 bis Ende, glaube ich, 2013 oder 2014 einfach auch beobachtet haben. Ich möchte einen Teil in unseres Gesprächs jetzt, lieber Ronald, auch für den Zertifikate-Podcast nutzen und die Chance nutzen. Du hast gesagt, du bist ein Zertifikate-Mensch, aber nicht im Sales. Und jetzt interessiert mich, wie das so typischerweise in einer Großbank wie der Erste Group abläuft. Ich kenne das Team natürlich vom Uwe Kohler, den haben wir heute gesehen, denn wir sprechen heute am 1. Februar, senden am 13. Februar, aber am 1. Februar war der Zertifikate-Jahresauftakt, da waren die ganzen Experten dort, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, der Uwe war auch dort. Wie läuft das in der ersten ab? Was ist deine Rolle? Was ist dann seine Rolle? Wer hat die Ideen dazu? Wer macht was?
Ja, also wie du vorher erwähnt hast, angefangen hat es 2006, wo ich für 3 Jahre im Vorstand war. Dann gab es den Thomas Schaufler, der meinen Job übernommen hat.
Jetzt Commerzbank.
Jetzt Commerzbank für den Retail-Bereich verantwortlich. Dann kam der Markus Kaller.
Genau.
Dann gab es auch die Phase von Petram.
Petram Payami, genau.
Richtig. Ja. Und jetzt ist der Uwe Kohler derjenige, der die Erste Group im Zertifikateforum Österreich vertritt. Der Uwe ist bei uns in der Erste Group verantwortlich für Retail Sales. Mhm. Und gemeinsam im Produktmanagement muss man sich vorstellen, es gibt Kundenwünsche auf Laufzeitbezogen, strukturbezogen, die von den beiden Einheiten abgearbeitet, analysiert werden. Die Kollegen kommen dann auf uns zu und fragen, ob wir in der Lage sind, dieses Produkt im nächsten Monat anzubieten für unsere Kunden. Und dann gehen wir ans Werk, dann versuchen wir herauszufinden, was für eine Struktur ist das. Heutzutage musst du natürlich alles im Börseprospekt, im Kapitalmarktprospekt drinnen haben, im Issuing-Prospekt. Und dann gibt's die Möglichkeit, entweder die Struktur komplett selbst in dir selbst als Bank abzuarbeiten, sprich die Optionalität aufs Buch zu nehmen. Oder bei komplexeren Strukturen natürlich hilft man sich dann, wenn man nach London geht und bei den großen Investmentbanken einen Swap und ein Hedge-Geschäft für die Art der Strukturen macht.
Und die Strukturen herzustellen, die für einen Kunden spannend sind, ist wieder toller geworden, weil eben auch die Verwerfungen am Bondmarkt wieder dafür gesorgt haben, dass am Sekundärmarkt Renditen möglich sind. Und auch da bitte ein paar Worte dazu, warum das jetzt wieder leichter geworden ist, auch einen Kapitalschutz darzustellen. Das war ja unmöglicher Zeit lang.
Ja. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt wieder aktuelle Renditen von 3%.
Ja.
Ja, und es gibt eine 3-jährige kapitalgarantiertes Produkt. Mhm. Dann zinst du die 3 Jahre ab auf den heutigen Tag und kommst auf den Zero-Preis, der natürlich umso höher ist, ja, je höher die Rendite am Markt ist.
Ja.
Man kann sich gut vorstellen, in den vergangenen Jahren, wo die Rendite bei Null war
oder negativ,
ja, ist dies nicht möglich. Jetzt haben wir die Chance, wieder attraktive kapitalgarantierte Produkte an den Markt zu bringen, der auch das Payoff wieder attraktiver macht. Mhm. Aber man muss natürlich fairerweise dazu sagen, dass natürlich die Zinslandschaft, aber auch die Inflationslandschaft dementsprechend natürlich auch jetzt nicht zum Vorteil generell von jedem Retail-Investor sind, ja. Und die hohe Inflation selbst, und wir hören das jeden Tag in den Medien, ja, das ist natürlich etwas, was sehr herausfordernd ist und die Leute, die Menschheit mit den höheren Energiepreisen, höhere Rohstoffpreise, die Preise an den Tank stellen, natürlich, das Geldbörsel wird leerer und leerer, ja.
Hat man da nicht jeden Tag neue Ideen, die man unbedingt strukturieren will, wenn man so tief drinnen ist? Ich kann mir das so vorstellen irgendwie, wenn man die Nachrichten hört.
Wir versuchen es so einfach wie möglich zu halten. Ja. Ja. Ich sage mal, die einfachsten Produkte, die wir auch jetzt anbieten, sind klassische Bonds. Ja. Ja. Es gibt auch kästfreie Bonds, Wohnbaubankanleihen, die auch wieder en vogue sind. Es gibt kapitalgarantierte Produkte mit einer Equity-Komponente. Ja. Und natürlich in unserem Angebot sind auch sogenannte Flow-Produkte wie Bonuszertifikate, Discount-Zertifikate oder dann auch Hebelzertifikate.
Und wir spielen neben der Zinslandschaft und anderen Faktoren auch noch die Volatilität rein, die ja auch sehr, sehr spannend in der Preisgebung bei Zertifikaten ist. Bitte auch da, um diese Windows of Opportunity, die Volatilitäten zu bringen oder auch nicht.
Ja, je höher die Volatilität prinzipiell und in den meisten Strukturen, desto besser ist der Preis für den Kunden in einer Struktur. Aber neben der Volatilität, Christian, gibt es noch Einflussfaktoren wie Dividendenhöhe etc. etc., Zinslandschaft, wie du erwähnt hast. Also es ist nicht eindimensional, es ist mehrdimensional.
Nein, aber mit höherer Volatilität hast du halt mal ein höheres implizites Risiko und so weiter, und das wird auch abgegolten durch ein spannendere Korrekt. Produkt. So ist es. Ausgestaltung. Na, es ist ich merke es auch bei vielen Hörerinnen und Hörern oder Lesern und Lesern über die diversen Produkte, dass die da jetzt wieder ein Window of Opportunity erkennen durch die hohe Inflation und die Zinsen, die es kurzfristig wieder gibt. Ich werde jetzt keine Research-Meinung abbringen, was mit der Zinslandschaft passiert, aber es ist wieder deutlich spannender, kann man zusammenfassen, Produkte zu strukturieren als in den vergangenen Jahren.
Ja, du hast recht. Research-Meinung ist der Fritz Mosberg dafür verantwortlich.
Der war auch schon da.
Ja,
genau.
Ja, die Frage ist mit Ja zu beantworten. Ja, je höher die Zinslandschaft ist, umso einfacher ist es und umso bessere Produkte kann man natürlich am Ende des Tages auch für den Kunden darstellen.
Ja, also mir war wichtig jetzt, also Zertifikate bieten ja natürlich in jede Marktrichtung, für jede Marktmeinung, je nachdem, was man da kauft, Möglichkeiten, aber das generelle Package hat sich halt wieder attraktiviert in den vergangenen Monaten und Quartalen und insofern wollte ich das auch erwähnt haben. Ja, wir haben gesprochen, wir haben uns auch kennengelernt beim Sport. Da warst du in einer Laufstaffel dabei, da waren wir relativ schnell damals auch, glaube ich, mit dem Stefan Dörfler und dem Wolfgang Kindl von der Unica. Günther Adner war, glaube ich, auch dabei. Wie geht's da so sportlich? Was machst du so? Du warst ja früher, glaube ich, auch BMX und alles Mögliche unterwegs, ne?
Ja, was man halt so in der Kindheit alles gemacht hat, angefangen von Fußball, Tennis, Golf, BMX. Ich glaube, es gab in den 80er Jahren einen gewissen BMX-Hype auch in Österreich.
Definitiv, ja.
Steinspornbrücke, BMX-Bahn, wirst du vielleicht kennen auch noch von früher.
Beim Rudergelände in der Nähe,
ja. Richtig, ja. Aber ja, so gesehen alles Mögliche durchgemacht, sehr viel Sport, definitiv bis 16, 18 alles Mögliche ausprobiert. Und ja, man kann es zusammenfassen, Profikarriere ist sich keine ausgegangen, aber...
Aber beim SV Essling hast du gespielt, das ist großartig.
SV Essling, aber auch beim berühmten SV Aspern, einige Jahre danach mir der berühmte David Alaba auch gespielt hat.
Genau, und ja, das sind schon schöne Memories und es klingt auch alles, was du sagst. Du klingst eigentlich für einen vermeintlich stressigen Job, wirkst du und klingst du sehr entspannt. Ist das eigentlich ein Job, der stressig ist oder hat man so klare Pattern und auch Risksysteme, dass man da durchaus auch entspannt sein darf oder muss?
Der Job ist stressig, aber du lernst im Laufe der Jahre mit dem Stress gut umzugehen. Ja. Also wenn mich heute einer fragt, wie schaut so dein Tagesablauf aus, wann schaust du auf die Börse, wann gehst du nach Hause und drehst ab, man kann eigentlich sagen, 24-5 laufen irgendwo Informationssysteme heutzutage, wo du dir anschaust, was macht Amerika, was macht Asien, was tut sich in der Wirtschaft, was ist gestern am Abend passiert. Also wir sind in den letzten 6 Jahren von einer Krise irgendwie in die nächste Krise gestolpert. Ja. Es bleibt spannend, jeder Tag ist anders und man lernt im Laufe der Jahre, ich bin ja doch schon seit 1994, 95 in dem Bereich tätig, ja, mit dem Stress einfach umzugehen. Also ich glaube, soweit stört mich wenig, aber klar, wie du vorher angesprochen hast, so Lehman beziehungsweise 2022 mit dem rasanten Absturz von 40% sind dann schon Tage, wo der Tag dann nicht 10 Stunden dauert.
40% waren 20 dann, oder? 22 hat uns dann 20% erwischt.
Ja, ja, also richtig, du hast natürlich vollkommen recht. Ich habe jetzt die Jahreszahlen wieder vergessen.
Ist alles so jung her. Das ist einfach... Einfach ja. Was mich noch sehr jetzt erreicht hat, ist dieses 24-5. Ja, wir alle kennen die 24-7. am sechsten und siebten Tag ist da wirklich durchatmen, weil nicht viel passieren kann. Letzte Frage ist jetzt noch, wann am Montag in der Früh geht's los? Asienbörsen oder wie ist da die erste Inspiration für eine neue Handelswoche?
Natürlich tut sich am Wochenende auch etwas Research, ja, Buch gern. Lesen, möglicherweise Podcasts hören. Es gibt einige sehr gute Podcasts. BMX fahren nicht mehr in meinem Alter. Ja, genau. Ja. Nein, Wochenende ist relaxen angesagt. Man muss auch irgendwann runterkommen. Ja. Aber ja, wie du gefragt hast, Montagmorgen, man steht auf, macht sich fertig, schaut entweder am Mobile oder so, dadurch, dass ich ja doch noch von der alten Schule bin, im Teletext vielleicht nach, wo denn die asiatischen Märkte heute aufgemacht haben, sieht Indikationen natürlich von den europäischen Märkten. Die Eurex selbst macht, soweit ich weiß, um 2 Uhr in der Früh auch schon auf, mittlerweile jeden Tag, handelt auch schon fast 24/5. Und ja, das sind die ersten Indikationen. Man kommt in die Bank, bekommt Research von diversen Häusern, was hat sich getan, welche Unternehmen präsentieren Quartalszahlen, was tut sich da, was tut der Markt und ja, so fängt der Tag an.
Also Teletext habe ich keine Börseninformationsquelle bei mir, aber meine Sportkontakte, die lachen mich immer aus, dass mein First-Infoscreen der Teletext für alle Sportergebnisse ist. Da weiß ich jede Subseite auswendig und schon nichts anderes an.
Eigentlich. So ist es, vollkommen so ist es, richtig. Gell?
Das ist ein Klassiker. Lieber Ronald, ich spiele meine komische Abspannmusik. Habt das Richtige erwischt, das ist wichtig. Eine Highlight-Folge für mich, wo ich unglaublich viel wieder nachholen konnte von dem, was ich immer schon irgendwem fragen wollte, nur niemanden da gehabt habe. Ja, das warst du jetzt. Danke dafür. An euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, ja, ich bin sicher, es wird für euch genauso viel dabei gewesen sein wie für mich. Ich sage danke fürs Zuhören und ciao von meiner Seite.
Vielen Dank, Christian, für die Einladung.
Tschüss und Baba. Rising up.